Vielen Dank. Wir kommen von Ostern her, wie schon alle miterlebt haben. Und die Auferstehung ist ja etwas, was eigentlich in unserem Leben echt was verändern soll, darf, kann oder es auch tut. Und heute geht es auch genau um die Frage, was ist eigentlich der Punkt, wo wir mit der Auferstehung eine Veränderung erleben können? Wo ist diese Veränderung? Und das ist schon wie angesprochen, auch in dieser Machtfrage können wir das genau finden. Ich habe so ein Phänomen beobachtet bei mir in der letzten Zeit. Das kennen Sie vielleicht auch, das kennt ihr vielleicht auch. Und zwar habe ich mir überlegt, ein neues Handy zuzulegen. Dieses neue Handy soll natürlich besser sein. Und dann gibt es immer so Abwägungen. Und man fragt sich, mache ich oder mache ich nicht? Ja, nein. Mein schwäbisches Herz sagt, das alte geht doch noch und man muss sich kein neues kaufen für viel Geld. Aber wenn ich an meinen Jugendpastor-Dasein denke und die Jugend und sie frage, was ich tun soll, sagen die, natürlich kauf doch bitte mal ein neues Handy. Hat deins noch Tasten oder wie? So, das ist so ein bisschen die Spannung, in der man sich bewegt. Und beides ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, je nachdem. Ich weiß noch nicht, was richtig ist für mich. Und aber letztlich habe ich gemerkt, wir haben immer irgendwie zwei Seiten, die uns beeinflussen in einer Entscheidung, in einer Lebensrichtung, wenn's, oder was Kleines, was Großes. Wir haben immer Abwägungen und immer so ein Für und ein Dagegen, ein Pro und ein Contra. Und ich glaube, im Geistlichen ist es ähnlich. Luther sagt es so ganz hart eigentlich, wir werden immer geritten, entweder vom Bösen oder vom Guten. Und er meint damit, dass wir auch im Glauben immer irgendwie Beeinflussungen ausgesetzt sind. Dass wir manchmal von uns denken, wir sind gut, so wie wir sind. Und auf der anderen Seite, das reicht nicht. Du musst noch ein bisschen. Oder dass wir denken, ja, unser Christsein ist irgendwie ausreichend. So wie wir Christsein leben, handeln, das passt. Oder, vielleicht gibt's da noch Dinge zu tun. Oder wir sind frei von Sünden und dann merken wir wieder, wir sind so gefangen, wir kommen nicht raus. Und das ist so, finde ich, am Schluss ist es vielleicht sogar dieses Machtspiel manchmal zwischen unserem Glauben und dem Widersacher vielleicht. Und unser Text aus Kolosser 2, der steht mitten in so einer Spannung drin. Wenn wir den Text lesen, dann lesen wir erstmal ganz viele Wahrheiten über die Auferstehung, über die Kreuzigung, über Schuld und so weiter. Das Spannende kommt dann, wenn wir erfahren von diesem Kontext, wo in Kolossea, wie die da gelebt haben und was sie beschäftigt hat. Ich lese uns den Text mal vor. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Macht, Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Zuerst meine erste Machtfrage. Jesus nimmt unseren Anfang an. Und zwar war das so in Kolossea, ich beziehe mich auf den Vers 12. Da geht es darum, wir sind begraben worden mit der Taufe. Das ist dieses Bild vom Tod, dass man wenn man aus der Taufe wieder herauskommt aus dem Wasser, ist man wie ein neuer Mensch. Die Sünden sind weg. Die Auferstehung ist dann quasi wirklich bildhaft in dieser Taufe nochmal da. Durch den Glauben, durch Gottes Kraft sind wir auferstanden. Auferweckt von den Toten. Und es ist so, in Kolossea war es so, dass die Christen, die waren schon längere Zeit dabei, im Glauben. Sie sind nicht alle erst zum Glauben gekommen, sondern die Gemeinde, die gab es schon länger. Also eine Zeit lang haben die einfach Gemeindearbeit gelebt, weil Paulus da war, seine Freunde, seine Kumpels waren auch da. Sie haben alle Jesus verkündet und haben dort eine Gemeinde aufgebaut. Und jetzt ist es so, in dieser Gemeinde kommt ein Missionar oder eine Missionarsgruppe, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nennt man die Missionare der zweiten Generation, die nach Paulus. Paulus war noch am Leben und seine Mitstreiter auch am Leben. Aber trotzdem kommt in diese Gemeinde eine Missionarsgruppe oder ein Missionar, der auf einmal was ganz anderes mitbringt, andere Gedanken. Der ist vielleicht der Infragesteller von manchem. Auf einmal sind da Gedanken da wie, das, was du glaubst, das, was du damals angenommen hast, ist vielleicht nicht ausreichend. Was ist, wenn dieser Jesus, was ist, wenn es nicht reicht mit diesem Jesus? Was ist, wenn du am Schluss gar nicht in den Himmel kommst und jetzt glaubst du aber, du kommst in den Himmel, weil du ja an Jesus glaubst, aber es ist gar nicht so. Das ist eine Machtfrage, die in Kolossäer ganz, ganz stark war. Und die Kolossäer haben sich darauf eingelassen. Sie haben auf einmal Angst bekommen und gesagt, natürlich, ja, stimmt. Was ist, wenn es nicht reicht? Dann muss ich doch eigentlich noch gucken, dass es doch irgendwie reicht. Man muss schauen, wie schaffe ich es anders. Und es gab viele philosophische Richtungen, da sind sie ein bisschen abgeklitten. Und es gab auch andere Götterfiguren, die dann doch auch manchmal noch herangezogen wurden. Viel hilft viel. Und da war die Angst da. Und ich denke, das hat so eine Gemeinde wirklich aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissen. Bei uns ist es wahrscheinlich weniger der Fall, dass wir jetzt noch anderen Göttern hinterherrennen, in dem Sinne, wie es die damals gemacht haben. Aber wir kennen vielleicht eine ähnliche Machtfrage, die immer wieder uns, wie ich es auch schon angedeutet habe, auch betrifft. Die Frage, ob es reicht, dass wir mit Jesus unterwegs sind, kann man vielleicht auch ummünzen auf die Frage, ja, gefalle ich denn Gott? Da sind wir vielleicht nicht weit weg von Kolossäer. Wir merken, dass wir gar nicht diese Superchristen manchmal sind. Und wenn ich die Frage Ihnen stelle, ja, gefallen Sie Gott? Dann wissen wir alle, ja, natürlich, in der Bibel steht es doch, muss ich nur aufschlagen, Johannes 3, 16 und alle anderen Stellen, die man noch nennen kann. Und vielleicht dürfen sich trotzdem dran ertappen und ertappt sich, es ist schon ganz schön lange her, dass ich irgendwie mit Gott so richtig dicke war. Es ist schon ganz schön lange her, dass ich mal wieder richtig intensive Zeit hatte. Dass ich so ein euphorisches Christsein leben durfte. Irgendwie diese Zeiten sind Jahre her. Oder man erinnert sich an Pro Christ. Wir hatten da auch in der Vorbereitung, in der Predigten, hatten wir mal so eine Skala auch hier, wie weit man quasi eigentlich weg ist von einem Christwerden. Also es gab so Stufen und dann gab es weitere Stufen, die haben beschrieben, wie tief man im Christsein hineingewachsen ist schon. So gut diese Analysen sind, die uns auch helfen, irgendwie zu schauen, wo man steht im Glauben, so gefährlich ist auch die Frage, ja, auf welche Stufe bin ich eigentlich? Habe ich schon ganz hoch geschafft? Oder ist da noch Luft nach oben? Es ist so, dass Paulus in diesem Kolosserbrief eines ganz stark herausschreit und das ist in diesem Vers zu finden. Im zweiten Teil, mit ihm seid ihr auferstanden. Das ist der Kontrast, den Paulus setzt zu diesen Kolossern. Und er sagt nämlich nicht, ihr werdet irgendwann auferstehen, wenn es dann mal soweit ist, wenn ihr es geschafft habt, sondern er sagt, ihr seid auferstanden. Das ist fertig. Zack, fertig. Das ist mit dem Anfang, mit eurem Anfang geschehen. Vielleicht wünscht man sich manchmal so ein Damaskus-Erlebnis. Manchmal, wenn ich mit der Jugend spreche, dann hört man so, oh, irgendwie hätte ich auch mal gern so ein richtiges Damaskus-Erlebnis, so eine Jesus-Erscheinung vor mir. Und dann bin ich damals so zum Glauben gekommen und hat mich rausgerissen aus allem Schlechten. Und jetzt bin ich auf einmal ein Christ und alles läuft gut. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Es ist manchmal viel einfacher, viel simpler im Prozess. Und manchmal gibt es diese Infragestellungen, die wir vielleicht doch auch haben. Mein kläglicher Glaubensanfang, war das richtig? Hat es gepasst? Muss da noch was kommen? Mein Glaube ist vielleicht zu klein. Man könnte noch viel mehr vertrauen, wenn ich andere Leute anschaue, wie tief die im Glauben verwurzelt sind. Und dann setzt hier Paulus diesen Kontrapunkt. Nee, dein Glaube reicht. Mit der Auferstehung von Jesus bist du berechtigt, in den Himmel zu kommen. Bist du berechtigt, einfach Glaube zu leben und Glauben zu haben. Du bist Christ. Fertig. Und ich glaube, im Christsein Als Christ heißt es eigentlich nicht, dass wir uns ständig irgendetwas Neues zuwenden und irgendwie neu uns entwickeln müssen, sondern im Kern, wirklich im Kern heißt Christsein Rückbesinnung auf den vielleicht kläglichen Anfang. Christsein heißt eigentlich, ich werde mich zurückwenden an dieses eine Erlebnis, Kreuz und Auferstehung. Und das ist, ob wir in Glauben hineingeschlittert sind oder ob wir eine plötzliche Wendung hatten, es ist so, dass, wenn wir zurückdenken, eigentlich im Kern wir alle den Anfang gemacht haben in dem Moment, in dem wir begriffen haben, dass Kreuz und Auferstehung für mich relevant sind. Oder? Das ist der Kern unseres Christseins. Und deswegen heißt, ein Leben lang Christ zu sein, wir besinnen uns zurück auf das, wie wir angefangen haben. Und deswegen sagt hier Paulus ganz, ganz stark, wir sind auferstanden mit Christus. Meine zweite Machtfrage, Jesus nimmt unsere Belastungen. In Vers 13 heißt, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Hier diese drastische Beschreibung des Todes, also dass wir tot sind in den Sünden, das beschreibt so das Vergangene, die nicht glaubende Situation. Und dann kommt diese neue Erneuerung. Auf einmal, wir sind sündfrei, uns ist alles vergeben, wir sind lebendig. Das ist so der Gegensatz. Und wenn wir anschauen, so eine gottlose Perspektive, wenn wir das mal anschauen, dieses Bild vom Tod, da, wenn wir das uns auf uns wirken lassen, merken wir, da steckt was dahinter. Und zwar, dass wir weg sind von Gott. Da ist es irgendwie grausam, scheint so. Es ist kalt, so wie der Tod. Da ist es, Sünde ist da überall, da ist schrecklich. Wir sind alleine, es ist kalt, es ist hoffnungslos. Das ist das Bild von diesem Tod. Und jetzt sind wir auferstanden mit Christus, uns sind die Sünden weggenommen und wir sind alle lebendig. Und das können wir alle denken, oder wir denken alle, ja, das bin ich, ich müsste doch lebendig sein. Ich bin so glücklich, weil ich jetzt nicht mehr so bin wie früher. Ist es wirklich so? Wenn wir über die Auferstehung nachdenken, dann wissen wir vieles darüber und doch merken wir wahrscheinlich, so lebendig im Kontrast zu diesem Tod fühlen wir uns doch vielleicht auch nicht immer. Ich war in letzter Zeit auf zwei Beerdigungen und ich habe immer gemerkt, es bleibt was offen. Nicht nur eine Lücke von einer Person, die wertvoll war und eine Lücke bei allen Angehörigen, sondern es bleiben oft auch Dinge offen, die man noch gemacht hätte. Leute bleiben zurück, die sich fühlen, wie wenn sie etwas versäumt hätten. Ich hätte noch Danke gesagt. Ich hätte noch mal mich verabschiedet. Ich hätte gern noch mehr Zeit gehabt. Das sind vielleicht die Dinge, wo ich gemerkt habe, da bleibt was offen. Und es geht mir nach. Und ich denke, warum hast du es nicht irgendwie früher? Vielleicht denken das die anderen Angehörigen auch. Und es bleibt immer etwas offen. Ich denke, es bleibt nicht nur was offen bei Beerdigungen, sondern das ist Realität in unserem Leben, dass wir merken, es bleibt immer was offen. Vielleicht die Fehler, die man vielleicht gemacht hat in der Erziehung, bleiben offen. Vielleicht gibt es Vorwürfe, dass man in einer Beziehung Fehler gemacht hat, dass eine Beziehung zerbrochen ist, da bleibt was offen. Vielleicht, dass man nicht genügend Zeit hat für seine Familie, man lebt in München, die Familie wo ganz anders, da bleibt manchmal einiges offen. Oder falsche Entscheidungen, die man getroffen hat, da bleibt auch was offen. Man hätte gern anders, aber es ist nicht passiert. Und da merken wir immer wieder, wenn so etwas in uns aufkommt, dass es uns überrollt, dass es vielleicht uns nahe kommt, wie wenn wir verfolgt werden von diesen Dingen. Ich habe einen kleinen Bericht gelesen von einem Schriftsteller, der in Ägypten war. Er hat koptische Christen besucht, 21 Familien, und von all diesen 21 Familien ist immer eine Person ermordet worden aufgrund des Glaubens. Also es waren Märtyrer. Und dieser Schriftsteller hat diese Leute besucht und er hat gesagt, er hat mit diesen Leuten gesprochen und er kam zu einer Erkenntnis, dass er da niederschreibt. Das ist beeindruckend nüchtern. Die Christen erwarten von der Welt nichts, was diese Welt nicht geben kann. Also diese koptischen Christen, diese Familie. Also sie erwarten kein Paradies auf der Erde, keine Gerechtigkeit. Es mag natürlich hier und da mal eine Veränderung geben zum Besseren, eine Wendung, aber auch nur auf begrenzte Zeit. Das ist erst so eine Erkenntnis, in der sie leben. Erschreckend nüchtern, oder? Keine Hoffnung, von dieser Welt etwas zu bekommen, wo wir Erwartungen könnten, dass etwas wirklich passiert, sich was verändert. Aber diese Christen, hat er gemerkt, diese haben richtig Hoffnung. Sie leben Hoffnung. Nur die Frage ist, worauf setzen sie ihre Hoffnung? Welche Fragen lassen sie zu? Welche Infragestellungen nehmen sie mit? Und diese Hoffnung ist natürlich begründet in der Person Jesus. Sie sagen auch, wir hoffen auf das Jenseits. Wir hoffen darauf, dass Jesus irgendwann Gerechtigkeit schaffen wird und dass alles besser wird, aber nicht hier. Weil sie das jeden Tag erleben. Sie sind Christen unter eine Minderheit. Und sie sehen aber die Hoffnung und ihr hoffnungsvolles Leben begründet in Jesus, in dieser Person Jesus selber. Wie werden wir lebendig, wenn uns vielleicht genau diese Sachen, die ich beschrieben habe, immer wieder einholen? Diese Belastungen, diese Versäumnisse, nennen wir es Sünde, nennen wir es Schuld, nennen wir es Belastungen, die wir wirklich getan haben manchmal. Und dann steht hier im Text eben genau das, wir sind lebendig gemacht worden. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Er hat uns vergeben alle Schuld. Und das ist, was Jesus getan hat. Er hat dieses alles weggenommen. Jesus ist der Ort, wo das alles wegkommen kann. Wo wir merken, da geht etwas weg, was wir uns vielleicht nach wie vor beschäftigen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Welt leben, in der wir wirklich immer alles loswerden können. Man kann nicht vergessen, was man erlebt hat. Aber ich denke, dass Jesus dieser Ort ist, wo wir nochmal lebendig werden können, nochmal neu bestärkt werden können in ihm. Und dass wir nicht beherrscht werden von diesen Zweifeln, von diesen Sünden, die hochkommen, von diesen Fragen, die wir haben, Versäumnisse, Belastungen. In Vers 14 geht es dann weiter mit dem Schuldbrief. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Dieses Bild mit dem Schuldbrief ist ein klassisches. Ja, man schreibt die Schulden auf, die man hat, und dann gehen sie weg, werden sie weggenommen von Christus, von Jesus selber. Und alles ist beglichen. Er übernimmt das. Dann stehen hier diese Forderungen. Der mit seinen Forderungen gegen uns war, also dieser Schuldbrief, der hat Sachen draufstehen von diesen Forderungen, die Gott an uns gestellt hatte. Damit sind die Gebote gemeint. Damit ist gemeint, dass wir richtig leben im Sinne Gottes. Und er sagt, das ist gegen uns. Diese Forderungen, die Gott in seinen Geboten gegeben hat, wir werden daran zerbrechen. Das ist damit gemeint. Die 10 Gebote, die können wir grob halten. Aber wir werden es nicht schaffen, sündlos zu werden. Wir werden unser Misstrauen gegenüber Gott immer wieder bestätigt bekommen. Wir werden, was weiß ich, Anerkennungssehnsucht haben. Wir werden Leute vergessen. Wir werden die Gebote in dem Sinne dann nicht halten können. Deswegen sind diese Gebote gegen uns. Es ist nicht so, dass wir deswegen die Gebote aufgeben sollen. Nein, es ist aber so, dass wir daran zerbrechen. Und das Schöne an diesem Bild ist ja, diese Forderungen sind gegen uns, aber genau das hat Christus uns weggenommen. Das heißt Sündenvergebung. Das heißt, dass wir schuldfrei werden. Bei jedem Schuldbrief, wenn ich auf die Bank gehe und mir ein bisschen Geld borgen möchte, dann muss ich natürlich unterschreiben. Ist klar, man muss unterschreiben, okay, so viel Schulden habe ich jetzt bei dieser Bank, und dann legt man noch fest, wie man das wieder tilgt. Damals, um diesen Schuldbriefbegriff, ist es genauso gemeint. Man geht zu demjenigen hin, bei dem man Schulden hat, und man bekennt, diese Schulden habe ich bei dir. Man unterzeichnet das. Man setzt seinen Servus drunter, seinen Name, und sagt, ja, das sind meine Schulden. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es mal wieder dran, dass wir uns dem anschließen. Dass wir zu Gott gehen können und unsere Schulden auch bekennen dürfen. Wir leben in einer Welt, in der Fehlverhalten eigentlich keine Option ist. Also ich sag mal so, wenn man sich im Internet bewegt, auf diesen ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter, da sehen wir, dass Fehlerlosigkeit Standard ist. Es gibt Gegeninitiativen, aber im Grunde versucht man dort und auch sonst, glaube ich, im Leben fehlerlos sich darzustellen. Ich glaube, wir tun uns nicht leicht, über Fehler zu sprechen, und es ist auch nicht immer geboten, über alle seine Probleme und Fehler zu sprechen. Aber ich habe gedacht, vielleicht leben wir auch, und vielleicht ist es auch mehr bei uns jüngeren Leuten, wir versuchen immer, eine Fassade da zu haben. Und manchmal auch das klein zu reden, wo wir vielleicht wirklich auch Fehler haben. Wir versuchen uns nicht nur, um uns besser zu fühlen, einfach auch so, weil wir sagen, irgendwie, wir müssen damit umgehen, es passt schon. Vielleicht biegen wir es hin. Und so fehlerlos, eigentlich wir in unserer Welt vielleicht uns geben, so stark merken wir eigentlich, Fehlerhaftigkeit ist Standard. Wir haben alle diese Fehler, und ich glaube, man muss nur ehrlich sein zu sich selber, und ich habe uns mal das mitgebracht, vielleicht einen kleinen Schuldschein, als symbolisch. Das ist der Schuldschein von heute auf diesem Papier, und da ist ein dicker Strich, da kann ich nachher mal eine Unterschrift drunter setzen. Und hinten drauf, es ist noch weiß, aber es kommt noch was, schreibe ich dann meine Schulden auf. Ich glaube, es ist gut, dass wir das immer wieder tun, einen Schuldschein auszufüllen mit den Dingen, die wir in unserem Leben finden, mit den Sünden, die wir haben, mit den Fragen, mit den Versäumnissen, die uns auch einholen. Damit einfach alles aufgeschrieben ist, sondern damit Jesus das wegnehmen kann. In dem Vers heißt, der Schuldbrief ist getilgt, also am Ende wird dieser Schuldbrief zerrissen. Er wird weggenommen, und das ist vielleicht immer wieder dieser Moment, wo wir Befreiung erleben können. Wo wir merken können, da sind Dinge, die wir loslassen können. Wo Jesus uns wirklich freisprechen kann von dem, was wir, wo wir noch dranhängen. Das ist die Ermutigung heute für Sie, dass wir neu, mit neuer Kraft und mit befreiter Seele weiterleben können. In Vers 15 gibt es noch ein grausames Bild, das ich euch mitgeben möchte. Die Machtfrage, Jesus übernimmt die Macht. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also dieses Bild ist so, es läuft ein König hinein in die Stadt, aus der er kommt, aus seinem Residenzstadt wahrscheinlich, und er läuft hinein mit dem ganzen Zug voller Soldaten, die alle mit im Krieg waren. Und dieser Krieg, den haben sie natürlich gewonnen. Und hinter diesem ganzen Zug von Soldaten, die alle reinlaufen und glücklich sind, dass sie zurückgekehrt sind, laufen die Gefangenen. Diese Gefangenen sind entkleidet und entwaffnet. Und sie laufen dort für das Gespött. Also die Feinde laufen hinein, blamiert, bis auf die Knochen, und bekommen quasi den Spott ab von dem Volk. Das ist ein krasses Bild hier, das beschrieben wird von Paulus. Aber er meint, dass genau das so ist, dass Jesus die Macht hat, die Feinde auszuschalten. Über die Feinde. Er hat die Macht über die Feinde. Und ich glaube, damit ist gemeint, was ich vorhin auch gesagt habe, Wir werden manchmal beeinflusst, wir werden manchmal bestimmt von Neins, von Zweifeln, von du bist nicht genug, von Gott hat vielleicht dich nicht ganz so lieb mit dem, was du bist, mit dem, was du bringst. Oder mit den Dingen, die wir versäumt haben im Leben. Vielleicht ist das nicht genug. Und das ist der Punkt, in dem hier dieses Bild zum Tragen kommt. Diese ganzen negativen Gedanken sind quasi die Feinde, die hinter dem Triumphzug herlaufen. Also Jesus geht vorne weg. Er hat sie besiegt. Er steht da drüber. Er ist nicht derjenige, der sich da irgendwie drunter verbeugen müsste. Im Gegenteil. Jesus steht über allen. Die Gedanken, die uns versuchen zu beeinflussen, die kann Jesus verändern. Die hat Jesus in seiner Macht. Und das ist vielleicht für uns wieder dran neu, dass wir uns von Jesus bestimmen lassen. Dass wir die Perspektive einnehmen, die Jesus für uns hat. Dass er über diesen Dingen steht. Dass wir nicht ängstlich werden, dass wir nicht entmutigt werden, dass wir nicht dem Zweifel uns nachgeben, sondern dass wir merken, Jesus ist der in meinem Leben, der über diesen Fragen steht, über diesen Anfragen an meine Person, an meinen Glauben. Jesus ist der Ort, wo wir genau das erleben können, so eine Befreiung von diesen negativen Gedanken. Jesus ist der Ort, wo wir all das loswerden können. Wir singen jetzt ein Lied, das heißt, die Liebe des Retters hat triumphiert. Und da geht es genau darum, dass der Retter, Jesus, er ist der Triumph. Er ist der, der die Macht hat, unser Leben in die richtige Richtung zu lenken. Amen.